Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier von unserem Podcast Block 52 in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Professor Dr. Holger Graf. Er ist auch Hochschullehrer, ist aber auch Finfluencer, hat einen Podcast und ist sehr, sehr, sehr tief drin im Bereich Finanzwesen. Wie funktioniert das Finanzwesen? Inflation, alles Mögliche. Und diese Dinge besprechen wir, das Schuldenmachen der Staaten und. Wie kommt man da wieder raus? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie passt der Bitcoin da rein? Das sind die Themen für diese Folge. Ja, lieber Holger, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist ein Multitalent, du bist auch Hochschullehrer, du bist Finfluencer, du kennst dich in diversen Domänen aus, du bist bei Finanzfluss, kennt man sicherlich mit dabei. Und heute wollen wir zum Thema, naja, aus meiner Sicht ist es der Bitcoin-Kontext sprechen. Du würdest es vielleicht anders bezeichnen, nämlich so ein bisschen die Entwicklung am Finanzmarkt. Wir werden über Inflation sprechen. Und. Am Ende noch über Education im Bereich Finance und so weiter. Aber jetzt stell dir vielleicht du dich selber noch mal kurz vor. Das ist viel wichtiger als meine langen Vorreden.
Gerne. Erstmal vielen Dank an dich, dass ich heute mit dabei sein darf. Jetzt hast du mich als Multitalent bezeichnet. Ich würde sagen, ich mache zwar viel, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich ein Talent habe bei dem, was ich mache. Das dürfen die Leute dann entscheiden, die mir zuhören. Und bevor mir der arme Thomas von Finanzfluss auf die Füße steigt, ich bin bei Finanzfluss selbst bin ich nicht, sondern wir haben einen gemeinsamen Podcast, der Thomas und ich, der Podcast Marktgeflüster. Und das ist quasi meine in Anführungszeichen Beteiligung an dem ganzen Projekt. Wenn ich mich aber selber vorstellen darf, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Holger Graf, der echte Name sozusagen. Ich bin im Hauptleben Hochschullehrer an einer Hochschule im wunderschönen Süddeutschland, sage ich immer. Und nebenbei bin ich viel in sozialen Medien, vor allem eben auf Instagram aktiv und habe da über die letzten Jahre so eine, sagen wir mal, eine kleine Community im Bereich nerdigem Finanzwissen aufgebaut, so würde ich mich dann selbst klassifizieren und vorstellen.
Perfekt. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank schon mal für die Intro. Lass uns einfach direkt ins Thema einsteigen.
Super, gerne.
Finanzmarkt, was ist das und was tut sich da? Also natürlich müssen wir über Europa sprechen, über Inflation, Schulden machen, Staatsquote, USA, Aktienmarkt und so weiter und so fort. Also was wäre so mal deine Einflugschneise in dieses Thema?
Meine Einflugschneise in das Thema, also wie ich mir das den Markt ehrlich gesagt immer gerne angucke, ich bin weniger der Mensch, der jetzt direkt mit Einzelaktien anfängt und über Einzelaktien spricht, sondern ich bin eigentlich eher so ein bisschen der Fan der makroökonomischen Perspektive. Es gibt ja so lustige Untersuchungen, wobei man da mal aufpassen muss, wie da genau was untersucht worden ist, dass ein wesentlicher Teil der Performanceunterschiede zwischen verschiedenen Strategien eigentlich durch die Asset-Allokation an sich kommt. Also wie viel allokierst du in Aktien rein, wie viel allokierst du in andere Asset-Klassen, sei das jetzt Anleihen, Immobilien oder sonst was rein. Das macht zumindest in den Studien, die da existieren, macht den wesentlichen Teil der Performance-Unterschiede zwischen verschiedenen Strategien aus. Und dementsprechend konzentriere ich mich immer erst am liebsten auf dieses, sagen wir mal, Thema der strategischen Asset-Allokation und des Makroumfelds, bevor ich mir irgendwelche Einzelwerte angucke und überlege, ob Meta jetzt steigt oder fällt.
Okay, macht Sinn. Das heißt, also gerne, aber wie würdest du so ein bisschen, würdest du einen Ausblick wagen wollen? Also wo stehen wir auf High Level?
Also wenn man sagt, wo wir High Level stehen, ist eigentlich eine relativ interessante oder vielleicht schon gar prekäre Situation. Weil wenn ich jetzt an das Ende letzten Jahres denke, als wir dann witzigerweise auch den Tiefpunkt im Markt gesehen haben und seitdem im S&P so, die Frage, wann der Podcast rauskommt, aber so 25% ein bisschen mehr ab sind seit den Lows. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Leute überrascht, weil eigentlich alle, sagen wir, makroökonomischen Gründe eher dafür gesprochen hätten, dass der Markt entweder weiter vor sich hin tingelt oder sogar weiter fällt. Denn du hast einen wesentlichen Markttreiber, der im Moment eher negativ für alles wirkt, und das ist die Geldpolitik. Also die Zentralbankbilanzen, wenn man jetzt mal, vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen, die Bankenkrise in den USA ignoriert, die Zentralbankbilanzen fallen eigentlich und der Finanzmarkt, vor allem jetzt Tech-Aktien, Nasdaq zum Beispiel, steigt. Und witzigerweise habe ich Anfang der Woche dann einen schönen Chart gesehen. Was man von so Charts dann als Wissenschaftler immer denken mag, ist eine andere Geschichte. Aber du hast eigentlich seit rund 15 Jahren einen wunderschönen Zusammenhang zwischen den G3-Zentralbankbilanzen und, oder Bilanzsummen besser gesagt, und dem Nasdaq 100. Also beides geht hoch. Plötzlich letztes Jahr, Bilanzen gehen nach unten, Nasdaq fällt. Und dieses Jahr gehen sie aber eigentlich weiter nach unten und der Nasdaq steigt. Also du hast plötzlich so ein Gap da drin, der interessant ist, weil ihn eigentlich keine Bank auf dem Schirm hatte. Also alle waren eher bärisch dieses Jahr. Und jetzt haben wir genau die gegensätzliche Bewegung gesehen, die sich auch nicht ganz ökonomisch erklären lässt, weil die Unternehmensgewinne, die geschätzten Unternehmensgewinne, die sind eigentlich sogar tiefer als letzten Oktober noch. Zwar nur leicht, aber tiefer. Und der Markt ist aber 25% ab. Also irgendwie haben wir uns entschieden, dass die Unternehmen zwar schlechter dastehen, auch wenn nur minimal, aber sie uns trotzdem aus heutiger Sicht mehr wert sind. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, das nicht so leicht erklärbar ist.
Wie würdest du es erklären, wenn du, ist es so eine Art Flucht in Assets vor der Inflation, könnte man auf gesamtgesellschaftlichen Level vielleicht argumentieren, oder wie würdest du es erklären?
Das finde ich sogar ein sehr gutes Argument. Das ist zum Beispiel ja auch so das Hauptargument, warum der Aktienmarkt, der 2022, also alles irgendwie runtergegangen ist, mit am besten performt hat. Ich glaube, in Euro sogar 80% ab war der türkische Aktienmarkt. Was irgendwie auch niemand auf dem Schirm hatte, was viele auch gar nicht wissen, weil das nicht so in den Medien gecovert wird. Das in Euro. Das heißt, trotz der schwächeren Währung, trotz der hohen Inflation, 80% ab in Euro ist schon eine Ansage. Und da ist wahrscheinlich die Begründung, dass die Leute sich einfach keinen Fluchtweg gewusst haben, außer Aktien zu kaufen, um der hohen Inflation da zu entgehen. Hier würde ich vielleicht noch eine andere Sache einfügen. Also vielleicht sprechen wir da auch nochmal im Detail. Ich weiß nicht, wohin uns unser Gespräch heute noch führt. Aber wenn man sich mal anguckt, wie stark oder wie hoch die Staatsschulden mittlerweile sind und sich überlegt, kann das wirklich sein, dass wir jetzt längerfristig oder vielleicht sogar ganz langfristig ein Umfeld mit deutlich höheren Zinsen sehen, so wie wir sie im Moment haben, dann hast du, glaube ich, relativ schnell eine Diskussion um die Staatsschulden. Die Zinsbelastung in den USA ist jetzt auf annualisierter Basis fast bei 1.000 Milliarden. Nicht ganz 900 irgendwas, wird aber wahrscheinlich in wenigen Wochen oder Monaten bei 1.000 Milliarden sein. Also allein was so ein Zins
kann. Nicht der Schuldenstand sondern die jährliche Zinsbelastung, gell?
Der Schuldenstand ist ja bei 31, noch was oder vielleicht sogar bei 32 mittlerweile, 1.000 Milliarden. Billionen in Deutsch, genau, dann 31 Billionen. Und aber allein die Zinsbelastung ist jetzt fast bei einer Billion. Und dementsprechend könnte man die Ansicht vertreten, egal was die Zentralbanken jetzt sagen, egal wo die Zinsen jetzt stehen, langfristig können sie da eine bleiben. Und vielleicht nimmt der Markt das vorweg und sagt, gut, die Zinsen fallen sowieso jetzt bald irgendwann wieder. Die Zentralbanken fangen an, Anleihen zu kaufen. Und dann willst du eigentlich in irgendwelchen Assets drin sein und nicht in Cash.
Würde ich auch so, also du bist da tiefer drin als ich, aber es klingt absolut plausibel, würde ich auch so unterschreiben. Aber wie geht es dann weiter? Also wir wissen doch inzwischen, oder wir haben es zumindest im Bauchgefühl, das kann nicht nachhaltig sein, weil von diesen Zahlen kommst du eigentlich nicht mehr runter.
Das ist die gute Frage. Also ich meine, einer meiner Lieblingsinvestoren, Stanley Druckenmiller, der ja als so einer der weltweit besten Makroinvestoren gilt, also noch einen Fonds gehabt hat, war er Mr. 30-30-0, also 30 Jahre Track Record, 30% per annum, kein einziges Verlustjahr. Er weist eigentlich schon seit glaube ich 10 oder sogar länger, vielleicht 15 Jahren darauf hin, dass die Schuldenproblematik irgendwann unlösbar sein wird. Ich würde das vielleicht so ein bisschen positiver sehen. Aber vielleicht ist es ja auch gut für Blockchain, Bitcoin und Co. Nämlich meine These wäre, Schulden, die Notenbank hält, sind eigentlich egal. Weil wenn der Herr Lindner Zinsen an die Bundesbank zahlt und die Bundesbank nicht irgendwie anderweitig große Verluste macht, im Moment macht sie das, weil sie den Geschäftsbanken so viel Zinsen auf deren Guthaben zahlen muss. Aber wenn sie das nicht machen würde, würden die Zinsen, die Herr Lindner an die Bundesbank zahlt, an die Anleihen, die Bundesbank hält, die würden ein Jahr später mit dem Gewinn wieder ans Finanzministerium ausgeschüttet werden. Also ich glaube, die Anleihekäufe können langfristig vielleicht eine Lösung aus der Schuldenproblematik sein, weil Schulden, die Notenbank hält, im Wesentlichen egal ist. Solange halt du durch diese Art von Geldpolitik keine Inflation befeuerst.
Genau, solange das Geld ist, solange du quasi einsperrst, in Anführungszeichen, ja.
Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, wo sich dann auch die Ökonomen bis aufs Messer gefühlt streiten, ob langfristig Anleihekäufe Inflation erzeugen oder nicht. Also ich meine, sie haben es von 2008 bis 2020 nicht, Ab 2020 hatten wir jetzt Inflation. Da gibt es Stimmen, die sagen, das hat auch damit zu tun, was die Notenbanken in der Corona-Krise gemacht haben. Vielleicht nicht ausschließlich, aber hat auch mit zu tun. Dann gibt es Leute, die sagen, es hat gar nichts damit zu tun. Da würde ich mich dann immer daran erinnern, dass die Begründung der Anleihekäufe ja immer schon war, Inflation zu erzeugen. Also wenn man gar keine Chance hätte, damit irgendwie Inflation zu erzeugen, warum haben die Zentralbanken das dann gemacht? Also es war ja schon immer das Ziel, aber halt keine 10%.
Ja, richtig. Also wir waren ja kurz vor den negativen Zinssätzen, teilweise waren wir schon drin. Und damals, ja, also vor Corona-Welt, war ja immer das Ziel, die Inflation so ein bisschen anzuheizen. Wahrscheinlich, warum, mit welchem Narrativ eigentlich? Das sei gut für die Wirtschaft. Gut, das ist ein pauschales Argument. Aber wahrscheinlich eben, um dann den Schuldenstand zumindest mal über die lange Frist abzudämpfen sozusagen. Ja, jetzt ist eben die Inflation hochgeschossen. Jetzt dämpft in den Schuldenstand tatsächlich ab, aber gleichzeitig hat man gemerkt, so, ui, wenn die Inflation hochgeht, dann fangen die Leute an, den Währungen nicht mehr zu vertrauen, weil die Währungen schwächer werden. Wir müssen die Inflation wieder runterprügeln. Und das geht natürlich dann nur, indem man die Zinsen hochsetzt. Und dann entsteht diese Zahl, die du vorher gesagt hast, 1 Billion Zinsdienst pro Jahr. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Würde ich das unterschreiben. Ich meine, das Hauptproblem ist halt, wer leidet denn am meisten unter der Inflation? Das sind halt im Zweifelsfall die Haushalte, die sowieso wenig Geld zur Verfügung haben. Und das kann ja durchaus, wenn das langfristig weitergehen würde, am sozialen Zusammenhalt, wie sagt man, rütteln.
Ja, also mein Gott, der Staat ist ja erfinderisch, gell? Der macht dann, erzeugt quasi eine Subvention beim Energiemarkt oder beim Strompreis, dann erzeugt er eine Subvention hier und dort, um letztendlich bei den unteren Einkommensschichten quasi die Probleme abzudämpfen. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Das löst letztendlich nur einen Teil der Probleme, nicht das große Urproblem, aber zumindest lindert es die Not da, wo es wahrscheinlich erforderlich ist. Das war ja auch schon immer so, gell? Sofern er es kann. Insofern er halt noch das Geld hat, gell? Wenn irgendwann das Geld fehlt oder wie in UK der Staat beginnt, bezüglich seiner Glaubwürdigkeit Risse zu bekommen, so kann er denn das in Zukunft noch, dann schwindet die Fähigkeit, neue Schulden aufzunehmen. Also das hat man ja, glaube ich, in UK gesehen, ja, im Dezember. Da war es dann schon brenzlig, als quasi der private Markt dem Staat begonnen hatte, kein Geld mehr zu leihen. Und dann musste letztendlich die Zentralbank einspringen. Habe ich das auch richtig wiedergegeben?
Genau, wobei die Zentralbank, würde ich sagen, nicht dem Staat da Geld geliehen hat, sondern das Problem, dass, also die Frau Truss, die damalige Ministerpräsidentin, hatte irgendwie die super Idee, in Zeiten hoher Inflation und hohen Zinsen jetzt massiv, sag ich mal, mehr Schulden zu machen, Steuern zu senken etc. Das hat der Finanzmarkt für keine gute Idee gehalten. Und dann kam aber dann auch so ein Problem dazu, wie die Pensionsfonds sich über fast schon 10 Jahre über aufgestellt haben. Und eigentlich muss die Zentralbank einspringen, um die Pensionsfonds zu retten. Und das ist vielleicht das, was ganz interessant ist, dass durch die lange Phase von niedrigen Zinsen Risiken im Finanzsystem entstanden sind, die wir jetzt erst sehen, nachdem die Zinsen steigen. Und diese Geschichte mit den UK-Pensionsfonds wäre eine davon. Ich glaube, die können wir bloß jetzt nicht aufdröseln, weil da wird man, glaube ich, 40 Minuten brauchen, um das irgendwie zu erklären.
Machen wir noch eine Folie, zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten an. Nee, aber nochmal vielleicht kurz zurück zu den USA, weil dort könnte man erwarten, dass die Zinsen seitens der Zentralbank wieder gesenkt werden. Also es deutet sich so ein bisschen an, gell, zumindest mal auf dem Horizont von 12 Monaten. Ja. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass binnen 2 Jahren ein sehr hoher Stand der Schulden quasi übertragen werden müssen auf die dann geltenden Zinssätze. Ja, das wäre zum Beispiel eben relativ hoch, mit dem dann Ergebnis, dass eben der Zinsdienst wiederum noch mehr steigt, ja. Das müsstest du ja auch als Problem sehen. Also, weil wie kriegt man sowas wieder in den Griff?
Ja, das kriegst du wahrscheinlich kurzfristig gar nicht in den Griff, weil wie du sagst, also die Staatsschulden, wenn der Staat alte Schulden zurückzahlt, nimmt er halt neue Schulden auf. Und die Zinsen sind jetzt teilweise deutlich höher als zu dem Zeitpunkt, zu dem alte Schulden gemacht wurden, und müssen jetzt in der nächsten Zeit dann zu höheren Zinsen quasi refinanziert werden. Und selbst wenn die Notenbank jetzt Zinsen senkt, der Markt dürfte im Moment für das erste Quartal 24 die erste Zinssenkung erwarten. Selbst wenn er die senkt, sind sie immer noch höher als das, was ausläuft. Das heißt, das wirst du jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit haben, dass der wie du es genannt hast, der Schuldendienst, also was ich quasi in Summe jedes Jahr an Zinsen zahlen muss, dass das entsprechend steigt. Selbst wenn hier die Notenbank jetzt wieder anfängt, Zinsen zu senken, wird das trotzdem jetzt erstmal eine Zeit lang noch so weitergehen.
Genau, das war der zweite Punkt. Jetzt noch ein dritter Punkt. Da würde ich jetzt mal eine Überlegung anstellen, aber das müssten wir gemeinsam vielleicht erörtern, ob ich das so richtig wiedergebe oder ob es falsch ist. Und zwar jetzt hat ja kürzlich der amerikanische Staat versucht, den, wie gesagt, untere Einkommensschichten zu helfen, eben ganz konkret dadurch, dass man ein Programm aufgelegt hat, Studenten dort in Amerika die Schulden, also quasi die Tuition Fees, also die Studiengebühren, zumindest hier und da in Teilen zu erlassen. Was passiert hier? Das heißt, die Schulden stehen ja. Das heißt, jemand anderes springt ein, die Schulden zu tragen. Also der Staat statt den Studenten. Dann ist der Student besser gestellt, aber der Staat muss das Geld aufbringen. Woher kommt das Geld? Müsste entweder aus Steuereinnahmen kommen oder eben aus der planmäßigen Neuverschuldung, also quasi faktisch dann wieder über die Gelddruckerpresse. Und dann passiert ja was ganz Spannendes, gell? Wer ist denn der Gläubiger hier? Das sind zum Beispiel irgendwelche Finanzintermediäre, die halt diese Kredite an die Studenten begeben haben mit gutem Kalkül. Die kriegen jetzt das ganze Geld, weil die natürlich nicht auf, die wollen ja ihre Schulden nicht abschreiben. Warum sollten sie? Das heißt, dadurch habe ich doch über die Druckerpresse Geld erzeugt, weitergereicht an die Gläubiger der Studienkredite. Und damit habe ich quasi diese Gelder wiederum in Umlauf gebracht. Und die Gelder stehen ja dort nicht still, sondern die werden dann, wie wir vorher so ein bisschen mal skizziert haben, möglicherweise investiert in Aktien oder in den MSCI World ETF und so weiter. Dann treiben quasi dort die Preise wiederum in die Höhe. Und das Geld ist im Markt und wird quasi dann weitergereicht von Organisation zu Organisation. Das heißt, durch das Canceln von Schulden entsteht auch wiederum Geld, was im Umlauf ist, was ich möglicherweise nicht mehr aus dem Markt herausbekomme. Ist diese Kausallogik oder diese Kette deiner Meinung nach so sinnvoll? So habe ich es versucht, mir zu erklären, und es gab nicht viele Leute, die mir das ehrlich gesagt bestätigen könnten, aber so wirkt es ehrlich gesagt sinnvoll.
Ich würde vielleicht bloß eine Sache ergänzen. Im Moment ist es ja so, dass die Zentralbank keine Anleihen kauft, keine Netto-Neukäufe macht in den USA, sondern ihre Bilanz sogar leicht zurückfährt. Das bedeutet, wenn der Staat jetzt Geld irgendwie in die Hand nimmt für Projekte, muss das Geld aus der Realwirtschaft, sondern aus dem Anfang Privatsektor kommen. Also nicht die Notenbank, sondern es müssen von mir aus irgendwelche Banken, Staatsfonds oder sonst was müssen das Geld dem US-Staat geben. Also er kann das quasi nicht neu erschaffen, sondern er zieht es irgendwo ab und schiebt es dann irgendwo anders hin.
Dementsprechend, ja, aber das geht ja trotzdem irgendwo.
Ja, genau. Aber die Frage ist, wo es vorher halt lag. Also es entsteht quasi nicht, sondern es wird irgendwo genommen und dann woanders hingeschoben. Aber trotzdem, klar, die Frage ist halt immer, wenn du sowas machst, was passiert dann in Anführungszeichen mit dem Geld? Also ich meine, das beste Beispiel war die Corona-Krise, als die Leute dann teilweise bedingt durch die Tatsache, wie das mit der Arbeitslosenhilfe in den USA war, mehr Geld zur Verfügung hatten, als sie im Job hatten in manchen Bundesstaaten. Gleichzeitig aber unendlich viel Zeit, weil du durftest ja nicht mal vor die Tür gehen. Es gibt ja so, du bist ja am Strand, wenn du joggen warst, bist du von der Polizei gejagt worden. Also Dienstleistungen kannst du nicht konsumieren, kannst du halt nur Güter konsumieren. Gut, und wenn aber jeder daheim sitzt und jeder anfängt, eine Nintendo zu bestellen oder sonst was, dann steigen halt die Preise von dem Ding. Also das ist, glaube ich, so die Frage, was damit passiert. Wobei das ja ganz interessant wird, dass der Präsident jetzt diese Schuldenerlass nicht durchführen kann. Das hat ihm ja das Verfassungsgericht mit Hinweis auf eigene Parteikolleginnen verboten, dass der Präsident an sich selbst nicht diese Macht hat, sondern man hätte es durch den Kongress bringen müssen. Da hätte Herr Biden 2 Jahre Zeit gehabt, das zu tun, hat aber irgendwie nicht gemacht. Und jetzt hat er keine Mehrheit mehr im Kongress. Also ich glaube, man versucht es jetzt durch ein paar Tricks wieder zu umgehen, wie damals Trump mit seiner Mauer. Aber ob das wirklich von Erfolg gekrönt ist, großes Fragezeichen.
Also wie auch immer, kurzfristig mag das aus anderen Töpfen kommen, aber früher oder später muss das Geld irgendwoher erzeugt werden. Und es gibt nur 2 Varianten, Druckerpresse oder Steuereinnahmen.
Ja, wenn du es nicht von einem anderen Land kriegst, das druckt. Also ich meine, wenn die Japaner zum Beispiel, die sind ja weiter lockere Geldpolitik, wenn die US-Staatsanleihen kaufen, was sie nicht tun, die Notenbank. Aber ja, genau, also ich glaube, mittelfristig wird es wieder dazu kommen, dass die Zentralbanken auch Anleihen kaufen. Anders, glaube ich, funktioniert das alles nicht.
Genau. Das heißt, was wäre dein Ausblick für die nächsten Jahre? So Inflation, also man kann nur falsch liegen, gell, das vorweg. Aber trotzdem würdest du eine Kurve malen müssen für die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Gehen wir runter auf die geplanten 2%, kommen wir zurück auf die idealen 0%, also Geldwertstabilität, Deutsche Mark damals, bleiben wir bei den plus minus 3, 4, 5%, gehen wir hoch auf 8%. Wie würdest du die Kurve reinmalen für die nächsten Jahre?
Wie du sagst, das ist ja immer schwer zu sagen. Ich meine, ja, wir hatten zum Beispiel im Januar 2022 in den USA schon 8%, in Europa über 5% Inflation, dann kam der Krieg noch on top drauf. Sagt der Politiker, sagen ja immer gern, der Krieg ist an der Inflation schuld, aber wenn das so wäre, dann hätte der Herr Putin eine Zeitmaschine, wo er in die Vergangenheit reisen kann, dann hätte man ganz andere Probleme. Genau, deswegen ist, glaube ich, mit diesen One-Off-Events immer schwierig, natürlich die vorherzusagen. Aber also generell, glaube ich, in den USA werden wir wahrscheinlich das Inflationsziel von um die 2% erreichen. Das hat aber, und zwar relativ bald, vielleicht irgendwann nächstes, übernächstes Jahr spätestens. Das hat aber, glaube ich, einen Grund, das ist die Tatsache, wie die Kerninflation da berechnet wird. Die Übernachtungskosten-Shelter nennt sich das. Da wird quasi, wenn du in deinem Eigenheim wohnst, wird geschätzt, was du an Miete zahlen müsstest und wie sich die verändern würde, wenn du zur Miete wohnst. Und der Prozess funktioniert mit einem Lag von so 9 bis 12 Monaten. Das heißt, was man im Moment gesehen hat, ist, dass die letzten Monate die Inflation bei den Neuvermietungen deutlich zurückgegangen ist. Das schlägt sich aber noch nicht im aktuellen Inflationsmaß durch. Das liegt einfach, wie das berechnet wird. Das heißt, allein das zieht wahrscheinlich Inflation die nächsten Monate richtig runter. Generell bin ich aber skeptisch, ob wir wirklich da langfristig beim Ziel von 2% bleiben, weil du hast ja schon zunehmend, sage ich mal, globale Konflikte jetzt wieder. Nicht wie vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren war alles viel schlimmer, aber jetzt die letzten Jahre waren ja eigentlich relativ friedlich in den ganzen westlichen Ländern zumindest. Das scheint sich jetzt zu ändern. Dann hast du zunehmende Renationalisierung der ganzen Produktion. Also jedes Land will das jetzt alles wieder in die Heimat zurückziehen und Reshoring nennt sich das Ganze ja ganz schön. Das Gegenteil von Offshoring. Das wirkt eigentlich alles inflationär mittelfristig. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, ob diese alten Inflationsziele wirklich noch zeitgemäß sind. Und witzigerweise siehst du ja mittlerweile auch erste Testballons bei den Zentralbanken, dass dieses Inflationsziel erhöht werden soll. Dass man sagt, 2%, das ist in dieser Zeit nicht mehr passend. Wir müssen vielleicht eher auf 3% gehen. Und das halte ich für nicht ausgeschlossen, dass das kommen wird. Und dann kann man natürlich viel schneller sagen, ja, Ziel erreicht und wir starten wieder mit den Anleihekäufen.
Ja, gut, einverstanden. Also das ist für die Politik, macht es natürlich Sinn. Aber was macht es mit uns als Investoren? Also wenn du einem jungen Menschen die Frage beantworten würdest, hallo Herr Graf, wie soll ich denn investieren und wie komme ich als 20-jähriger junger Mensch in meine 30er, 40er Jahre in die Familie und dann 50er, 60er in die Rente und so weiter und so fort, was würdest du diesem jungen Menschen raten?
Ich glaube, erstmal 50er, 60er in die Rente, davon muss man sich verabschieden. Ja, nein, ich weiß schon, was du meintest. Ich glaube, es führt einfach nichts am Investieren vorbei. Und die Frage ist halt nur, in welche Assetklassen. Und meine, ich darf ja keine Empfehlung geben, aber sagen wir es mal so, Studien zeigen ja ganz schön, dass wahrscheinlich so 99% der Leute, bevor sie mit Einzelaktien oder dergleichen anfangen, mal mit einem ETF-Sparplan ganz gut bedient sind. Da kannst du dann im Wesentlichen ja davon im Zweifelsfall mit profitieren, weil macht ja ökonomisch schon Sinn, dass Aktien langfristig zumindest mal mit der Inflation wachsen. Und dann stellt sich halt die Frage, ob du anfängst, noch so ein paar kleinere, ich sag mal, Krisenhedges mit einbaust. Also ich bin jetzt kein Fan von Gold. Da würde ich eher die Meinung von Buffett vertreten. Man gräbt es an irgendeiner Seite der Welt aus, steckt es in den Flieger, fliegt es auf die andere Seite der Welt und schiebt es dann da in den Tresor rein, nur um es nie wieder anzuschauen. Aber gibt ja durchaus andere, sag ich mal, Alternativen, die im Falle einer Krise vielleicht durchaus profitieren könnten, wenn wir jetzt das Thema vom Podcast ansprechen. Du hast ja doch wunderschön gesehen, dass diese Narrative von vielen Bitcoin-Anhängern, dass man dem Bankensystem nicht mehr trauen kann, etc., was ich persönlich jetzt nicht unbedingt teilen würde, aber die hat sich halt voll bestätigt, als wir zum Beispiel die Pleite von der Silicon Valley Bank gesehen haben und die Notenbank, die Zentralbank, direkt ihre Bilanz nach oben geschrieben hat, also durch Notkredite, verschiedene Programme, so die Hälfte des Bilanzabbaus innerhalb von einer Woche wieder rückgängig gemacht hat. Und seitdem ist Bitcoin ja auch wieder deutlich gestiegen, weil es halt sehr in die Narrative, glaube ich, reinpasst.
Ja, schon. Also da gibt es bei Bitcoin ja noch andere Erklärungsmöglichkeiten, nämlich dass auch Adoption stattfindet. Das ist interessant. Vor allem, also zum Beispiel per Google-Trend kann man es anschauen, wo googeln die Leute nach Bitcoin. Und wo googeln die Leute nach Bitcoin? Zum Beispiel ganz, ganz, ganz häufig derzeit in der Türkei, weil dort ja, der Staat eine hohe Inflation leider erzeugt hat. Ja. Und deswegen ist das Adoption aber schon immer auch als Ergebnis von einer systematisch erhöhten Inflationsrate. Würde ich schon auch zustimmen. Da gibt es natürlich jetzt die BlackRock-Thematik, gell, wo dann der Zugang zum Bitcoin ermöglicht wird, sodass quasi neben dem MSCI World ETF-Index eben auch noch der Bitcoin ETF gestellt werden kann. Also das sind schon sehr, sehr, sehr interessante Aspekte. Vielleicht jetzt noch gegen Ende. Entschuldigung, magst du noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte noch diese Bitcoin ETF, glaube ich, wenn das wirklich durchgehen sollte. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch bei dem derzeitigen SEC-Vorsitzenden, der irgendwie ursprünglich mal so ein von der Kryptoszene, glaube ich, als der Heilsbringer gefeiert worden ist. Aber seitdem er im Amt ist, macht er irgendwie keine positiven Sachen dafür. Außer dass er über sein familiäres und kollegiales Netzwerk zu Sam Bankman-Fried Kontakte pflegte. Aber eine andere Geschichte. Ich glaube, dieser Bitcoin-ETF ist schon ganz wichtig und vielleicht verstehen das auch viele Leute nicht, wenn sie nicht selber im Finanzsektor mal gearbeitet haben. Als Privatmensch kann ich Bitcoin ohne Probleme kaufen. Aber als so ein großer Fonds, als eine große Institution kann ich nicht einfach ein Bitcoin kaufen, weil es kein Wertpapier ist. Das wird auch nicht abgewickelt wie ein Wertpapier. In dem Moment, wo es aber so ein ETF gibt, habe ich plötzlich was, was einfach ein Wertpapier ist, was sich normal abwickeln lässt, was sich normal halten lässt. Das wird den Zugang zu diesem Coin massiv, massiv verbreitern.
Ja, sehe ich auch. Also da wird einfach Nachfragekanäle geschaffen. Interessant ist ja schon, dass jetzt quasi dieses ganze Thema wunderbar bekannt gegeben wurde in den Medien, sehr wirksam. Auch der Larry Fink hätte ja auch einfach nichts sagen müssen, gell? Aber stattdessen das ist positiv zum Thema Bitcoin geäußert. Aber der Preis ist deswegen jetzt so lange nicht durch die Decke gegangen, gell? Also das heißt, es gibt auch offenbar Leute, die verkaufen, um letztendlich den Preis momentan nicht in alle Höhen schnellen zu lassen. Also es ist ein bisschen intransparent.
Da gibt es doch das Gerücht, dass die US-Regierung gerade verkauft, oder? Dass sie für 400 Millionen, glaube ich, so eine Beschlagnahme der Bitcoins hat, diese aktuell dumpt. Zumindest in den Wallets, glaube ich, hat man Bewegungen gesehen. Ich
weiß nicht, was da dran ist. Aber weißt du, das ist ein Konvolut an Hypothesen und Theorien. Es gab ja auch jetzt kürzlich eine Mining Company oder ein Miner, der so viel wie noch nie, gell, 70.000 Bitcoins zu Binance geschickt hat. Wenn jemand verkaufen will, dann schiebt er das theoretisch an eine ganze Kohorte von Börsen, um das quasi gleichzeitig in den Markt zu pressen. Aber nicht nur auf eine Börse. Also das ist höchst merkwürdig, was da hier und da passiert. Und deswegen ist es ganz schwierig, da am Ende des Tages einen Strich drunter zu machen und sagen, okay, es geht jetzt hoch oder es geht runter, also kurzfristig, gell? Glaube ich, wie gesagt, alles, was wir jetzt besprochen haben, würden schon am ehesten auf den Bitcoin einzahlen. Bist du ein Bitcoin-Freund oder bist du neutral oder?
Ich bin immer relativ neutral bei allen Investments, muss ich gestehen. Ich versuche da immer, meine Emotionen komplett zurückzuhalten. Ich habe aber in meinem Portfolio durchaus eine kleinere Krypto-Allokation in Bitcoin und in Ethereum. Weil das für mich als jemand, der sich jetzt in der Szene nicht extrem gut auskennt, so die beiden, ich will es nicht No-Brainer nennen, aber das sind halt so die Blue Chips, sage ich mal. Und ich habe das über einen Sparplan aufgebaut über längere Zeit und habe einfach vor, das jetzt nicht anzufassen, auch nicht drauf zu gucken. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn nächstes Jahr das Halving ansteht.
So sehe ich es auch. Und die langfristige Adoption. Genau, sehr schön. Jetzt vielleicht noch zum Ende noch ein Thema, nämlich das Thema Bildung von Finanzen in Schulen oder eben ganz generell. Du und ich, wir finden Podcasts ganz spannend für uns selbst sicherlich zum Nachdenken, aber auch um das Thema zu transportieren. Es gibt sicherlich Leute, die sind jetzt gerade im Garten und jäten oder in der U-Bahn im Auto oder machen andere Dinge. Dafür sind Podcasts ja da. Was ist mit den Schulen? Was sollte man hier tun oder was sollte man hier nicht tun, um das Thema Finanzen dort besser zu verankern? Oder muss man gar nichts tun?
Also ich glaube, das Schulsystem kann man wahrscheinlich immer irgendwo verbessern. Das heißt, gar nichts tun fände ich jetzt nicht gut. Aber ich schließe mich zum Beispiel explizit nicht diesen, man merkt das auf Social Media manchmal, diesen Aufrufen an, dass es jetzt ein Schulfach, es braucht ein Schulfach Aktien, dann braucht es ein Schulfach Steuern, dann braucht es ein Schulfach Entrepreneurship etc. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, einen vernünftigen Wirtschaftsunterricht zu haben und auch den Kindern halt mal so grundlegende Zusammenhänge beizubringen. Also vielleicht so ein VWL 1.1 in Anführungszeichen. Wie funktioniert das Geldsystem? Wie funktioniert, was machen Zentralbanken so etc.? Aber zum Beispiel bin ich nicht der Meinung, dass man Kindern beibringen muss, wie eine Steuererklärung funktioniert. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, das meine ich gar nicht böse, aber ich glaube, wenn, es gibt ja diesen Satz von dieser berühmten Dame damals, die das gefiltert hat, dass sie Geschichtsanalyse in 4 Sprachen machen kann, aber keine Steuererklärung und Mietverträge versteht. Erstens habe ich in der Schule nicht gelernt, wie ich Gedichtsanalyse in 4 Sprachen mache. Wir haben es auf Deutsch gemacht, das war's. Also keine Ahnung, wo die zur Schule gegangen ist. Und ich glaube aber, wenn du das kannst, wenn du in 4 Sprachen Gedichtsanalysen machen kannst, dann schaffst du auch noch zu googeln, wie eine Steuererklärung funktioniert und was in einen Mietvertrag rein muss. Dementsprechend, ich bin immer der Meinung, man sollte die Kinder, glaube ich, dazu bringen, dass sie selbst in der Lage sind, sich Wissen zu beschaffen, wenn sie bestimmtes Wissen brauchen. Und man ansonsten bin ich eher ein Fan von diesem klassischen Humboldtschen Bildungsideal, also Bildung um der Bildung willen, wenn ich das mal vereinfacht darstellen darf. Nicht alles, was ich lernen muss, sofort ökonomisch verwertbar sein.
Genau, ich würde es grundsätzlich auch ähnlich sehen, wobei ich mir grundsätzlich gerade das Thema Entrepreneurship und Wirtschaft, das sollte schon mehr in der Schule passieren, gell? Also egal, ob jetzt Aktie drin ist oder nicht, aber ganz generell, damit sowas nicht passiert wie mit unserem lieben Robert Habeck, der da Äußerungen von sich gibt, die man sich nicht gewünscht hätte, ja, die einfach von Nullverständnis der Wirtschaft sprechen. Weißt du, das darf nicht passieren. Also so ein bisschen Grundbildung würde da nicht schaden, oder?
Ich würde ihn ja sogar ein bisschen verteidigen, was seine Aussagen betrifft. Beziehungsweise ich finde ja immer, du kannst bei allen Politikern findest du teilweise so Aussagen, die fernab der Realität sind. Aber ich bin bei dir, wenn vernünftiger Wirtschaftsunterricht, jetzt nicht keine 8 Stunden in der Woche, aber ich glaube, es ist ja immer noch so, dass nicht in jedem Bundesland du entsprechend da regelmäßigen Unterricht genießt. Also das gehört, glaube ich, schon dazu, da hast du recht.
Ja, und ich würde noch ein Argument zum Abschluss bringen, wir werden ähnlich alt sein, gell, aber als wir früher noch in der Schule waren, gab es noch kein Internet. Das heißt, wenn wir uns damals für irgendwas interessiert hatten, mussten wir entweder ein Buch kaufen oder in die Bibliothek gehen. Das gab es damals in der Bücherei und uns irgendwie Aktienanalyse dort ausleihen. Also das heißt, die Transaktionskosten für Wissen waren relativ hoch, gell? Und Bücher sind auch schwer verdaulich, das wissen wir, da wird man mal müde und schläft ein und so weiter. Aber heute, du hast hier Podcasts ohne Ende, da ist einer besser als der andere. Dann hast du YouTube, da ist ein Filmchen besser als das andere. Dann hast du Twitter, bisschen mühsam in der Usability, aber ansonsten ist es ein Fundus von News. Es ist also unglaublich gut teilweise. Ja. Das heißt, die Transaktionskosten sind bei null. Und wer fordert, dass die Schule mehr Bildung in dem Bereich anbieten müsste, dem könnte man auch dann entgegenhalten, also zumindest in Teilen zu sagen, so, es ist alles da draußen im Internet, wenn dich was interessiert, Inflation, Aktie, Steuererklärung, whatever, dann einfach googeln oder bei YouTube einfach reingehen, einfach loslesen. Und man muss ja nicht mal lesen, sondern es ist bei YouTube perfekt aufbereitet. Also das heißt, die Education-Aufwendungen, die ein Mensch haben muss, um sich das Thema beizubringen, sind ja quasi bei null. Ja, ich kann ja einfach mal vielleicht am Samstagabend einmal weniger Netflix anschauen und einmal mehr Inflation auf YouTube oder Bitcoin auf YouTube oder sowas. Ja. Das ist da. Und es war früher ganz, ganz, ganz anders. Da war Wissen quasi gegated in irgendwelchen Büchern und schwer zugänglich. Und ich glaube, deswegen, es ist beides, gell? Angebot und Nachfrage. Man darf nicht nur das Angebot, also die Schule, verurteilen, sondern auf der Nachfrageseite hat sich viel getan, könnte man auch sich ein bisschen mehr Power, Recherche, Intention und so weiter wünschen. Oder wie siehst du
das? Sehe ich absolut genauso. Ich würde das vielleicht noch ergänzen, dass natürlich dieses viele Wissen, das verfügbar ist, auch das Problem hat, dass natürlich auch, wenn ich es mal auf Deutsch sagen darf, viel Schwachsinn da draußen ist. Also das ist vielleicht die wichtigere Medienkompetenz schon fast, die man dann den Kindern beibringen sollte. Wie erkenne ich jetzt? Das ist aber eigentlich schwer, weil oftmals sind es Meinungen, die erst sich wie Schwachsinn anhören, die sich am Ende dann als wahr rausstellen. Also wie kann ich das vernünftig den Leuten beibringen zu filtern? Da habe ich aber auch keine gute Lösung. Ich muss bei der Gelegenheit bloß nochmal Shoutout an meinen Wirtschaftslehrer damals, den Herrn Kiendl. In Zeiten von kein Internet kam der junge Mann immer rein mit dem Handelsblatt, hat uns dann erstmal eine halbe Stunde aus dem Handelsblatt vorgelesen und von seinen Aktien erzählt. Und da habe ich, damals habe ich mir gedacht, was macht der Mensch da? Ist der einfach nur faul? Aber heutzutage habe ich wirklich sehr viel davon gezehrt, einfach von dem Wissen, das er damals vermittelt hat.
Ja, und es blieb offenbar ordentlich viel hängen. Ja. Dann, lieber Holger, vielen Dank. Falls du noch ein Schlusswort sprechen willst, sehr, sehr, sehr gerne. Ansonsten danke ich dir schon mal für die sehr interessanten Einblicke.
Ich würde einfach schließen, wie ich immer schließe, mit To the Moon. Und vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte.
Danke.